Telefon Dennis Scheck. Ray Bradbury. Für viele Leser ist dieser Name fast synonym mit dem Roman Fahrenheit 451 und mit Ray Bradburys berühmten Erzählungsbänden wie den Mars-Chroniken Der illustrierte Mann oder Medizin für Melancholie. Ray Bradbury lebt heute hoch in den 80ern allein mit einer Haushälterin in einem kleinen Haus in Los Angeles, umgeben von den unzähligen Trophäen seiner jahrzehntelangen Autorentätigkeit. In seinem Arbeitszimmer verwahrt Bradbury einen Ziegelstein von Edgar Allan Poes Geburtshaus in Boston auf. Wenn es einen legitimen Nachfahren Edgar Allan Poes in den USA heute gibt, dann Ray Bradbury. Ich hatte Gelegenheit, mit dem heute fast 90-jährigen Bradbury ein längeres Gespräch zu führen. Mr. Bradbury, Sie sind Jahrgang 1920. Kommen Sie sich heute manchmal wie ein Zeitreisender vor?
Offen gestanden, ja, es ist sehr viel schon Wirklichkeit geworden, was ich erst für sehr viel später vorausgesehen habe. Ich dachte zum Beispiel, dass wir erst auf dem Mond landen würden, wenn ich ein alter Mann wäre. Stattdessen war ich im Jahr der Mondlandung gerade mal 49 Jahre alt, das ist ja noch recht jung. Insofern bin ich also ein Zeitreisender, unterwegs in die Zukunft, und ich hoffe, dass wir auf dem Mars gelandet sind, wenn es für mich ans Sterben geht. Ich wäre so gerne der erste tote Mensch auf dem Mars. Dann könnte man meine Asche im Bradbury-Graben beisetzen, den man auf dem Mars nach mir benannt hat. Das wäre mein Wunsch.
Hoffentlich vergeht bis zu diesem Tag noch sehr viel Zeit. Als Science-Fiction- und Fantasy-Autor haben Sie bestimmt oft über das Jahr 2000 nachgedacht. Welche der Veränderungen, die Sie heute im Jahr 2008 erlebt haben, hat Sie am meisten gefreut, welche am meisten enttäuscht?
Da muss ich an erster Stelle die Mondlandung nennen. Darüber habe ich mich enorm gefreut. Meine schlimmsten Befürchtungen richten sich auf das Feld der Bildung. Ich glaube, das gilt für alle Länder dieser Erde. Hier in Amerika aber bringen wir unseren Kindern meiner Meinung nach nicht früh genug Lesen und Schreiben bei. Im Lesen und Schreiben sollte man 4-, 5- und 6-Jährige unterrichten, sodass jedes Kind, das in die erste Klasse geht, diese Fertigkeiten vollständig beherrscht. Wenn wir das nicht ändern, wird unsere Kultur auf den Hund kommen. Ich weiß nicht, wie die Verhältnisse in Deutschland sind, aber hier haben wir damit große Probleme.
Die haben wir auch in Deutschland. In Ihrem berühmten Roman Fahrenheit 451 ist der Feind des Lesers der Staat. Wer ist der Feind von uns Lesern heute? Immer noch der Staat oder eher die Großkonzerne oder die Medien?
Eine Mischung aus allem. Die Erfindung des Computers, der Medien, von all dem, was über Leitungen oder drahtlos durch die Luft zu uns in unser Heim eindringt. All diese Spielzeuge, nach denen wir süchtig geworden sind. Im Zentrum von all dem steht einfach ein bedauerlicher Mangel an Grips, an Intelligenz. Wenn wir noch mehr Kino und Fernsehen und noch mehr E-Mail wollen, müssen wir dafür sorgen, dass dahinter auch Grips steht. Im Moment kümmert sich niemand darum, aber wir müssen das leisten.
Wie bringt man Grips in die Medien?
Man muss dafür sorgen, dass die klügsten Köpfe zum Kino, zum Fernsehen und zum Radio gehen. Und dass die Medien nicht der linken oder der rechten gehören, sondern schön in der Mitte bleiben.
In Ihren Erzählungen qualmen sich die Kapitäne ihrer Raumschiffe die Lungen aus dem Leib. Das wirkt heute ja eher unwahrscheinlich. Wo hat unsere Gegenwart sonst noch ihre Zukunftsvisionen eingeholt?
Das Wichtigste ist die Bedeutung des Fernsehens und der Computer in unserem Leben. Das wurde völlig unterschätzt. Mir kommt es vor, als hätten wir uns nicht vernünftig informiert, ehe wir uns mit diesen Spielzeugen zu amüsieren begannen. Vor Jahren kam ich hier in meinem Büro in Los Angeles einmal ein japanisches Fernsehteam besuchen, das mir einen Kopfhörer aufsetzte und rief, Fahrenheit 451, Fahrenheit 451, weil ich in diesem Roman eine Erfindung in der Art des Walkman vorhergesagt habe.
So they knew I was talking about seashell earphones.
Yes.
And they loved the fact that I talked about them in Fahrenheit 451.
Today.
The Walkman, exactly, yeah.
Das wäre also die prophetische Macht der Literatur. Sehen Sie den Schriftsteller heute als Visionär, als Propheten, als heimlichen Gesetzgeber der Welt im Sinne Shelleys?
It should be a combination. I don't want to predict futures.
Ich will die Zukunft nicht vorhersagen. Ich will verhindern, dass eine bestimmte Zukunft eintritt. Mit anderen Worten, dem größten Blödsinn der Menschen entgegenwirken. Bei mir läuft zum Beispiel den ganzen Tag der Fernseher, aber ich schaue mir die alten Filme an, auf Turner Classic Movies. Und da sehe ich Filme, die mich schon als kleines Kind begeistert haben. Ich lebe sozusagen meine eigene Vergangenheit ein zweites Mal. Wenn ich den Leuten also eines zu sagen habe, dann, dass sie sich bilden und dem Leben stellen sollen. Dann werden wir auch eine schönere Zukunft haben. Als vor über 50 Jahren Joe McCarthy und Konsorten ankamen und alle möglichen Leute in Hollywood beschuldigten, Kommunisten zu sein, habe ich eine Anzeige im Daily Variety geschaltet, in der ich sie aufforderte, sich doch bitte wieder ins Jahr 1682 zu den Hexenverfolgungen zu verziehen. Mein Agent erklärte mich damals für verrückt und warnte mich, dass ich niemals wieder Arbeit finden würde, sollte ich Senator McCarthy auf diese Weise angreifen. Ich habe nur gesagt, dass ich mich von niemandem zu einem Kommunisten machen lasse. Ich war bereit zu kämpfen. Ein Jahr später kam John Huston zu mir und gab mir den Auftrag für das Drehbuch zu seiner Verfilmung von Moby Dick. Und da habe ich meinem Agenten gesagt, siehst du, es zahlt sich aus, Widerstand zu leisten und aktiv für eine Zukunft zu kämpfen, die man haben will, statt sich einfach mit allem und jedem abzufinden. Ich gestalte die Zukunft. Anfang der 70er Jahre habe ich zum Beispiel in einer Reihe von Artikeln die Shopping Malls prognostiziert, die heute überall Wirklichkeit sind. Nicht wenige davon hat man sogar regelrecht nach meinen Entwürfen angelegt, zum Beispiel in San Diego oder Century City. Die Betreiber dieser Einkaufszentren baten mich um Rat und ich habe ihnen gesagt, schafft da mehr Tische und Sitzgelegenheiten rein. Die Leute wollen sich gemütlich das Treiben da ansehen können. So war es auch im Fall der Weltausstellung in New York 1964, wo ich den obersten Stock des amerikanischen Pavillons gestalten durfte. Ich recycelte damals einige Ideen von Jules Verne und Herman Melville und gab den Leuten auf diese Weise sozusagen gleichzeitig die Vergangenheit und die Zukunft. Wir müssen die Zukunft gestalten und wir müssen uns dabei an die Vergangenheit erinnern. Diese Mischung macht einen guten Menschen aus.
Beim Wiederlesen Ihrer gesammelten Werke ist mir aufgefallen, wie stark diese von der Angst vor dem Atomkrieg durchdrungen sind. Diese Angst ist heute fast verschwunden. Empfinden Sie darüber Erleichterung?
Unsere Atommacht war insofern ein Segen, als wir sie zum Niedergang Russlands einsetzten. Russland stand im Begriff, die Welt zu erobern. Unsere Atomwaffen haben die Russen in die Schranken gewiesen und dafür gesorgt, dass nicht der ganze Erdball in jenem Elend versank, in das der Kommunismus Polen und Ostdeutschland gestoßen hat. Die Kommunisten haben alles zerstört, was ihnen in die Hände fiel. Erst als Präsident Reagan sagte, bis hierher und nicht weiter, hörte das auf. Vor 15 Jahren hatte ich einmal ein gemeinsames Mittagessen mit Gorbatschow in Washington. Den fragte ich, was halten Sie von Präsident Reagan? Er meinte, das ist der größte Präsident, den Sie je hatten. Ich fragte ihn, was ihn zu dieser Meinung bringe. Weil er gesagt hat, reißen Sie die Mauer ein. Die Mauer musste fallen und unsere Atomwaffen erlaubten uns, die Russen glaubhaft dazu aufzufordern. Atomwaffen sind also einerseits schrecklich gefährlich, andererseits lassen sie sich auch für Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Eine zwiespältige Sache also.
Good people who are practicing democracy, that's great. So, you gotta look at two different ways, don't you?
Lässt sich Ray Bradbury eigentlich gern als Science-Fiction- oder Fantasy-Autor bezeichnen?
No, I'm not a Science-Fiction-Autor.
Ein Science-Fiction-Autor bin ich jedenfalls ganz bestimmt nicht. Ich habe nur einen einzigen Science-Fiction-Roman geschrieben, Fahrenheit 451. In diesem Buch findet sich ein halbwegs solide recherchierter naturwissenschaftlicher Hintergrund. Alles andere von mir ist Fantasy.
Fantasy ist ja die älteste Literaturtradition. Homer war so gesehen auch ein Fantasy-Autor.
Sehr richtig.
Good for you, yes.
Stimmt es eigentlich, dass ausgerechnet Ray Bradbury keinen Führerschein besitzt und nur ungern ein Flugzeug besteigt?
Ich bin in einem Milieu aufgewachsen, wo man schlicht zu arm war, um sich ein Auto leisten zu können. Übrigens sind auch heute die meisten Menschen zu arm, um sich Autos wirklich leisten zu können. Sie merken es nur nicht und sind daher bereit, für so einen dämlichen Blechsarg ihre Seele zu verkaufen. Ich habe mehr Freunde durch Autounfälle verloren als durch Kriege. Als ich mit Ende 30 schließlich genug Geld hatte für ein Auto, waren schon zu viele meiner Freunde in Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, als dass ich noch große Lust dazu empfunden hätte. Was nun meine Flugangst anbelangt, leider habe ich erst vor 20 Jahren herausgefunden, dass ich nicht Angst vorm Fliegen hatte, sondern nur Angst vor mir selbst. Bis dahin hatte ich mehrmals für unschöne Szenen gesorgt, weil ich kurz vor dem Start aufgesprungen bin und die Stewardessen buchstäblich angebettelt habe, das Flugzeug anzuhalten und mich wieder aussteigen zu lassen. Als ich in Florida am Epcot Space Center mitarbeitete, ist mir dann allmählich die Idee gedämmert, dass ich mich nicht vor Flugzeugen fürchtete, sondern vor mir selbst. Seither fliege ich sogar ganz gern und war schon an die 20 Mal mit der Concorde in Paris.
So I've been flying all over the world since. I've been to Paris 20 times on the Concorde. How about that?
Haben Sie einen Rat, wie man seine Ängste in den Griff bekommt?
Man analysiert, was einem Angst macht, und im Verlauf dieser Analyse verliert man seine Ängste.
Kann die Literatur dabei helfen?
Everything has to be. Unter Umständen, aber an erster Stelle muss die Selbstanalyse stehen. Wenn Sie Probleme haben, sollten Sie nicht von der Gesellschaft erwarten, sie für Sie zu lösen, oder von einem Psychiater oder von der Literatur. Lösen Sie Ihre Probleme selbst.
Wie kann die Literatur dabei helfen?
Ich glaube weder an Lehrer noch an Universitäten. Ich glaube an Bibliotheken. Die ideale Ausbildung besteht in meinen Augen darin, dass man sich 10 Jahre in eine Bibliothek setzt, ein Buch nach dem anderen liest und auf diese Weise allmählich zu Sinn und Verstand kommt. Die Bibliothek muss der Lehrer sein. Ich glaube nicht an Intellektuelle, die einem ihre Ideen an den Kopf werfen. Wenn man auch nur einen Menschen findet, der ähnlich denkt wie man selbst, darf man sich als Glückspilz bezeichnen. Deshalb ist es besser, in eine Bibliothek zu gehen und einfach ein Buch nach dem anderen zu lesen.
Wenn heute Außerirdische mit ihrem Raumschiff im Vorgarten ihres hübschen Häuschens hier in Los Angeles in Kalifornien landen würden, was wäre Ihre Frage an Sie?
Glauben Sie an Gott? Und natürlich würden die Außerirdischen an Gott glauben, denn sie kommen ja aus dem Universum. Das Universum ist so riesig, dass wir uns verschiedene Namen für die Schöpfung, den Kosmos und für Gott ausgedacht haben. Und darüber führen wir Krieg. Was für eine Idiotie. Wir sollten uns stattdessen einfach damit abfinden, dass wir entgegen jeder Plausibilität auf diesem Planeten leben. Ein unmöglicher Haufen auf einer unwahrscheinlichen Welt, aber unbestreitbar vorhanden. Sollte ein Raumschiff von einer anderen Welt hier landen, würde ich die Insassen daher fragen, was bedeutet das Leben für sie? Bedeutet es dasselbe wie für mich, nämlich wie herrlich die Gabe des Lebens doch ist? Ich persönlich bin zum Beispiel ein großer Hundefreund. Gerade habe ich eine Weihnachtskarte drucken lassen mit der Aufschrift: Für Hunde ist jeder Tag Weihnachten. Ich wache jeden Morgen auf und sage mir, heute ist schon wieder Weihnachten. Ich bin am Leben und kann schreiben.
In Ihrem Erzählungsband Der illustrierte Mann schreiben Sie über katholische Priester, die Marsianer missionieren wollen.
Ja, diese Erzählung heißt Die Feuerballons. In dieser Geschichte lernen die Menschen von den Marsianern etwas über die Heiligkeit des Lebens und umgekehrt. Vorn an ihrer Kirche auf dem Mars hängen sie kein Kreuz auf, sondern einen Kristall, in dem die hell leuchtende Seele eines Marsianers lodert.
On the front of the church, they didn't put up a cross of Christ. They put up a crystal, and inside that crystal was the burning fire of the soul of a Martian.
Blasphemy, one could argue. Ein Katholik müsste einwenden, Blasphemie.
Was immer die Herrlichkeit der Schöpfung verherrlicht, kann niemals Blasphemie sein. Vor einiger Zeit habe ich mit dem Hayden Planetarium im Naturkundemuseum in New York zusammengearbeitet. Da sprach mich jemand an und sagte: Mr. Bradbury, in dem Text, den Sie für unsere Show geschrieben haben, ist Ihnen ein Fehler unterlaufen. Und ich fragte: Ach ja, welcher denn? Na ja, kam die Antwort, Sie sagen, der Big Bang sei 10 Milliarden Jahre her. Er hat sich aber vor 12 Milliarden Jahren ereignet, worauf ich nur trocken sagte: Beweisen Sie es. Meine Theorie ist, dass es den Kosmos schon immer gab. Ich kann das ebenso wenig beweisen wie die Leute vom Hayden Planetarium ihre Big Bang-Theorie. Aber wir Menschen heute sind jedenfalls Teil dieses Universums und das ist fantastisch.
Wie erklären Sie sich, dass so wenig Frauen Science-Fiction und Fantasy lesen?
Das war schon immer so. Wir Männer sind nun mal eher die mechanischen Schöpfer. Frauen erschaffen das Fleisch, wir Männer erschaffen die Welt. Manchmal ist das, was wir erschaffen, etwas Böses, das Auto zum Beispiel. Und manchmal ist es das Raumschiff, mit dem wir zum Mond geflogen sind und das uns zum Mars bringen wird. Wir Jungs sind ganz vernarrt in unsere Spielzeuge. Wir sind große Tüftler und Schrauber und lieben nichts mehr, als eine Zündschnur anzuzünden und eine Rakete in den Himmel steigen zu lassen. Und deshalb lesen Männer gerne Science Fiction. Uns interessiert die Tat, Frauen eher das Machen. Darin liegt der Unterschied.
And we are the doers. That's the difference. You have
mentioned so many. Sie haben sich sehr oft ganz neue Welten ausgedacht. Welten, die von Drachen besiedelt sind oder von Hexen. Sehr oft Welten, in denen Magie funktioniert. Worüber empfinden Sie heute an unserer Wirklichkeit des Jahres 2008 ungenügend?
I'm disappointed.
Mich enttäuscht, dass die Demokratie nicht in mehr Ländern Fuß gefasst hat. Afrika ist eine einzige Katastrophe. Vor 50 Jahren haben wir die Kolonialmächte aufgefordert, Afrika zu verlassen. Sie hätten bleiben sollen. Als sie sich zurückzogen, haben überall die Ungeheuer die Macht ergriffen. In allen Ländern, in Südafrika, in Mittelafrika, in Nordafrika, kamen Wahnsinnige an die Macht. Die Demokratie hatte keine Chance. Die Vereinten Nationen sind selbst nicht wirklich von der Demokratie überzeugt oder jedenfalls nicht aktiv genug. Also bleibt das Feld den Wahnsinnigen überlassen.
And the UN is not active. UN is not very creative. They don't really believe in democracy enough, and the maniacs took over.
Sie nähern sich Ihrem 90. Geburtstag. Haben Sie so etwas wie einen Tipp, wie man ein erfülltes Leben führt?
Die einzige Antwort, die ich darauf habe, lautet: Tu, was du liebst und liebe, was du tust. Das sollte im Mittelpunkt ihres Lebens stehen. Man sollte niemals etwas tun, was man nicht liebt. Die meisten Filme und Bücher heute werden von Menschen gemacht und geschrieben, die das Leben nicht lieben. Und diese Menschen würde ich am liebsten in den Hintern treten und ihnen sagen: Verdammt nochmal, Mann, du bist lebendig. Das ist ein Wunder. Es ist großartig. Du kannst lieben. Wenn du also deinen nächsten Film drehst, dein nächstes Buch schreibst oder die nächste politische Partei gründest, dann muss das aus Liebe zur Menschheit geschehen und um den Menschen beizubringen, wie man liebt. Mein Rat besteht also aus der Frage: Tust du, was du liebst? Und wenn nicht, dann ändere das. Und zwar sofort.
Der amerikanische Schriftsteller Ray Bradbury im Gespräch. Das Werk von Ray Bradbury liegt in der Edition Fantasia und im Diogenes Verlag vor. Zuletzt ist dort unter dem Titel Space Opera eine Kassette mit dem Roman Fahrenheit 451 sowie den Erzählungsbänden Der illustrierte Mann und Die Marschroniken erschienen. Zusammen 960 Seiten für 39 Euro. Nach uns und den Nachrichten erwartet sie nun meine Kollegin Marieke Degen von Forschung Aktuell, wie immer mit Wissenswertem aus Naturwissenschaft und Technik, unter anderem mit einem Beitrag über Fische, denen die Luft ausgeht. So viel aus dem literarischen Leben für heute. Redakteur am Mikrofon war...